Ja, wenn ihr letzte Woche nur in ängstliche und entmutigte Gesichter gesehen habt, liegt das daran, dass alle Mutigen natürlich bei uns auf dem Zeltlager waren. Unser Zeltlager dieses Jahr mutig voran, Nehemia, und die ängstlichen Eltern, die um alles Angst haben, was man macht, haben wir mal zu Hause gelassen, haben die mutigen Kinder mitgenommen, die nächtliche Überfäller überwältigen und nachts Nachtwache machen, im dunklen Wald umherstreifen. Und diejenigen, die von euch dabei waren, haben das miterlebt. Wir sind am Heißerberger Weiher aus Babylon mutig ausgezogen in unser Heimatland Israel. Und allen voran der Christian. Es ging los mit einer Wanderung, die ich zum Glück nicht mitmachen musste, weil ich war ja der Ezra und ich war schon in dem Land. Ja, ich habe zum Glück, musste ich die erste Hürde nicht so nehmen. Und warum war ich schon in dem Land und Christian musste noch mit dem Volk Israel diesen langen Weg gehen? Und die ganze Geschichte beginnt damit, dass der König Kyros dem Volk Israel den Erlaub oder den Befehl gibt, zurück ins Land zu gehen. Ich lese das kurz vor aus dem Buch Ezra, dem ersten Kapitel. Im ersten Regierungsjahr von Kyros, dem König von Persien, ging in Erfüllung, was der Herr durch den Propheten Jeremia angekündigt hatte. Der Herr gab dem Perserkönig den Gedanken ein, in seinem ganzen Reich ausrufen und auch schriftlich bekannt machen zu lassen: Kyros, der König von Persien, gibt bekannt, der Herr, der Gott des Himmels, hat alle Königreiche der Erde in meine Gewalt gegeben. Er hat mich beauftragt, ihm in Jerusalem, in Judäa, einen Tempel zu bauen. Hiermit ordne ich an, wer von meinen Untertanen zum Volk dieses Gottes gehört, möge im Schutz seines Gottes nach Jerusalem, in Judäa zurückkehren und dort das Haus des Herrn, des Gottes Israels, bauen. Denn er ist der Gott, der in Jerusalem wohnt. Wer an irgendeinem Ort in meinem Reich vom Volk dieses Gottes übrig geblieben ist, soll dabei von seinen Nachbarn am Ort unterstützt werden. Sie sollen ihm Silber und Gold, Vieh und was er sonst noch braucht, sowie freiwillige Gaben für das Haus dieses Gottes in Jerusalem mitgeben. Alle, die Gott dazu bereit gemacht hatte, sein Haus in Jerusalem zu bauen, brachen unverzüglich auf. Und so weiter. Da ging's los. Und ich war als Ezra schon in Israel und Christian kommt mit dem Volk mit einer zweiten Welle dazu. Aber warum sind nicht direkt alle losgezogen? Wir haben es gelesen, es waren irgendwie noch nicht alle bereit. Das Volk ist in Gefangenschaft in Babylon und wir haben auch im Zeltlager dann darüber geredet, das Volk ist unterdrückt auch. Sie haben eine andere Kultur, einen anderen Glauben, einen anderen Gott. Und das Volk hat dort wahrscheinlich ja eine Unterdrückung erlebt. Sie waren anders, sie wurden teilweise nicht akzeptiert. Und wir haben gesagt, wir erleben auch in unserem Leben Unterdrückung. In bestimmten Bereichen unseres Lebens. Wir werden vielleicht in der Schule irgendwie gemobbt oder auf dem Arbeitsplatz. Wir haben Probleme. Und das liegt daran, dass wir noch nicht an dem Ort sind, den Gott für unser endgültiges Zuhause bestimmt hat. Das endgültige Zuhause, was Gott für Israel gedacht hatte, war eben das Land Israel. Und das Volk ist noch nicht da. Es gibt Unterdrückung. Und Gott will das Volk davon befreien. Und die Ersten sagen, jawohl, wir ziehen los. Aber es hat auch wahrscheinlich den einen oder anderen gegeben im Volk Israel, der in Babylon gelebt hat. Dem ging es da eigentlich ganz gut. Der hat gesagt, ich habe hier eine gute Position, ich bin hoch in der Regierung, ich habe hier meine Villa, warum soll ich nach Israel ziehen und da das Land aufbauen, was total anstrengend ist? Warum soll ich das denn hier alles zurücklassen? Und vielleicht ist das auch manchmal so in unserem Leben. Der eine erfährt viel mehr diese Unterdrückung, die dieses Leben mit auf sich hat. die Unterdrückung, weil wir noch nicht an unserem endgültigen Zuhause sind, an dem Ort, den Gott für uns zugedacht hat, an einem Ort, wo wir frei sind, wo wir so sein können, wie wir sind. Und der andere sagt vielleicht, naja, mir geht es eigentlich ganz gut. Klar, hier und da ecke ich ein bisschen an, habe ich ein paar Probleme, aber ansonsten, ich bin ja hier geboren, das ist mein Zuhause und ich kenne nichts anderes. Aber Gott sagt uns, ich habe für dich ein Zuhause bereitet. Und das ist nicht dieser Ort, an dem wir jetzt sind, weil in dieser Ort, da erleben wir noch Leid, Schmerz, Unterdrückung. Und Gott möchte uns damit befreien, davon befreien. Und das Zeltlager hat damit gestartet, wir sind aus dieser Unterdrückung, aus der Gefangenschaft rausgezogen. Wir lassen das hinter uns. Und der Auftrag an das Volk war jetzt, Gottes Reich wieder aufzubauen. Der Nehemia hat gesehen, okay, der Tempel wurde wieder aufgebaut, aber der Rest, die Mauern und die Häuser, das war noch alles kaputt. Und er war sehr traurig darüber, dass das Land noch nicht wieder aufgebaut wurde, dass es nicht vorwärts ging. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie sieht das mit dem Reich Gottes in unserem Leben und in unserem Umfeld aus? Sehen wir, dass es an manchen Stellen irgendwo im Reich Gottes an Arbeitern fehlt, an Leuten, die sich darüber einsetzen? Es gibt viel Arbeit, aber es gibt nicht viele Leute, die fehlen noch, um das Land, um das Reich Gottes wieder aufzubauen. Und als wir dann im Land angekommen sind, als der Nehemia mit seinen Sippen angekommen ist, dann haben wir uns natürlich erstmal gefreut und erstmal ein bisschen natürlich erholt. Aber dann ging es natürlich auch an die Arbeit. Und ihr habt gesehen, die Kinder mussten das Lager aufbauen. Die Mauer wurde aufgebaut. Aber auch natürlich, man muss die Häuser aufbauen. Dazu gehörten Bänke, Tische, Stühle, Mülleimer haben die Kinder in der Bauzeit aufgebaut. Und Gott gebraucht jeden dafür, sein Reich aufzubauen, so wie jedes Kind sich dafür eingesetzt hat, das Lager aufzubauen, die Mauer, Haus, Stühle, Gärten. Und wir haben gelernt, Gott hat jeden Menschen ausgedacht, geschaffen, mit besonderen Eigenschaften, Gaben und Talenten. Gott hat jedem Einzelnen, der hier ist, mindestens eine Gabe, Talent oder Charaktereigenschaft gegeben, die an ihm besonders ist. Und Gott möchte uns mit den Gaben und Talenten, die er uns gegeben hat, benutzen, um sein Reich aufzubauen. Und zwar steht das im Psalm 139, Vers 13. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, o Gott. Es sind unbegreiflich viele. Und wir glauben, dass Gott jeden einzelnen Menschen, der hier ist, erschaffen hat. Und wir wissen auch, Gott ist ewig. Gott hat keinen Anfang, Gott hat kein Ende. Und das können wir als Menschen natürlich nicht verstehen. Aber das bedeutet auch, Gott hat natürlich eine Menge Zeit. Und was hat Gott mit dieser Zeit gemacht? Gott hat lange darüber nachgedacht, wie er jeden Einzelnen von euch schaffen soll. Das haben wir ja gerade gelesen. Er hat sich gedacht, wie soll ich jetzt den David, der vielleicht heute nicht hier ist, wie soll ich den schaffen, welche Eigenschaften gebe ich denen, welche Fähigkeiten und Begabungen. Und das ist kein Zufall, dass wir so sind, wie wir sind und dass wir an diesem Ort leben, zu dieser Zeit. Und das große Ziel, das Gott mit dieser Welt hat, ist, sein Reich aufzurichten. Das Thema Reich Gottes zieht sich von Anfang, von der ersten Seite des Buches bis zur letzten. Gottes Reich, Gottes Herrschaft wurde am Anfang von den Menschen durch die Sünde zerstört. Und sein Plan ist es aber, dieses Reich wieder aufzubauen, wieder herzustellen. Und das Reich Gottes hat damit begonnen, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist. Jesus sagt das zum Beispiel in einigen Versen. Er sagt, von da an begann Jesus zu verkündigen, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Matthäus 12, 28. Wenn ich die Dämonen nun aber mit der Hilfe von Gottes Geist austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Und wenn wir unser Leben Jesus abgeben, dann ist das so, wie wenn Gott dich ja aus der Gefangenschaft, aus der Unterdrückung rausnimmt, wie das Volk aus dem Volk Israel, und du bist jetzt in seinem Reich. Kolosser 1, Vers 13. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Das heißt, wir leben in so einer Zwischenzeit. Wir sind schon befreit aus der Gefangenschaft, aber wir sind auch noch nicht so komplett in dem Reich Gottes, wo wir befreit sind. Wir erleben noch Probleme, Unterdrückung und so weiter. Und in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, ist Gottes Plan für dein Leben, sein Reich aufzubauen. Und in seinem großen Plan, den Gott hat, hat er für dich eine Aufgabe, einen Plan, den du erfüllen sollst. Und vielleicht sagt jemand, naja, das habe ich eigentlich nur noch nie gehört. Gott hat einen Plan für mein persönliches Leben, habe ich noch nie erfahren. Ich glaube, vielleicht gibt es das auch überhaupt nicht. Aber David betet im Psalm 25, Vers 4, Herr, zeig mir den Weg, den ich gehen soll. Lass mich erkennen, was du von mir verlangst. Auf dem Zeltlager hatten wir ein Problem. Wir konnten uns nicht entscheiden, wer ist der beste Fußballer der Welt. Die einen haben natürlich gesagt Messi, die anderen haben gesagt Cristiano Ronaldo. Und um den Streit zu schlichten, haben wir einfach mal gesagt, okay, stellt euch vor, beide spielen in dem gleichen Team. Können die ja nur gewinnen. Das sind ja beides die besten Fußballer in einem Team. Aber stellt euch vor, Cristiano Ronaldo und Messi spielen bei der Basketball-Weltmeisterschaft mit. Würde das Team gewinnen? Wer denkt ja? Okay, keiner denkt, dass dieses Team gewinnen würde. Warum? Cristiano Ronaldo und Messi sind natürlich super Sportler, die sind fit, die haben Talent, alles was man braucht, aber die sind nicht an ihrem richtigen Platz. Und ich glaube, denen würde das Spiel auch überhaupt keinen Spaß machen, weil die alle anderen sind größer und egal wie schnell die sind, werden den Ball wahrscheinlich nicht bekommen. Und vielleicht ist da der eine oder andere heute hier, der sagt, ich habe eigentlich alles, von mir geht's gut, ich habe eigentlich keine großen Sorgen, aber irgendwas fehlt mir noch, irgendwas ist da in meinem Leben, da habe ich den Eindruck, da ist noch nicht alles da, was ich brauche. Und vielleicht hast du noch nie darüber nachgedacht, dass Gott vielleicht einen Plan hat für dich, in seinem großen Plan, den er mit dir erfüllen möchte. Und manche Leute sagen zu mir zum Beispiel, ja, ich stehe jeden Morgen auf, ich gehe auf die Arbeit, für was mache ich das eigentlich? Ich gebe meine Zeit und meine Energie, die gebe ich an meinen Chef und das hat doch überhaupt keinen Sinn. Okay, ich kriege zwar dafür Lohn oder Gehalt, der ist dann aber nach 3 Tagen wieder weg. Also so viel hat man dann auch wieder nicht davon. Und dann sagen die, ja du, ich würde lieber machen, was du machst, das macht doch viel mehr Sinn. Aber das ist nicht Reich Gottes denken. Natürlich, wenn man in der Gemeinde arbeitet, ja als Pastor, Ältester oder Diakon, dann ist das natürlich offensichtlicher, dann sieht man das. Aber das ist nur ein Teil von Gottes Reich. Jeder kann 100% Gottes Reich bauen. Kann ich auf die Firma gehen und kann Leuten, die da irgendwie gemobbt werden, kann ich mich für die einsetzen? Kann ich zum Beispiel nicht. Kann ich zum Beispiel sagen, wenn es kommt eine neue Regel in der Abteilung, es wird wieder rumgemeckert, kann ich dann sagen, Leute, seid doch mal zufrieden mit dem, was ihr habt. Das kann ich nicht. Kann ich mich für die Schwächeren einsetzen auf der Arbeit? Das kann ich nicht. Es kann jeder, der morgens auf die Arbeit geht und sagt, da wo ich hingehe, hat Gott mich hingestellt. Das ist sein Plan und da will ich Gottes Reich bauen und ich kann 100% Gottes Reich bauen, egal an welcher Ort, an welchem Ort und an welcher Stelle ich lebe. Und jetzt könnte man vielleicht sagen, warum soll ich eigentlich an Gottes Reich mitbauen? Das macht doch keinen Sinn. Gott ist doch allmächtig. Gott kann doch eigentlich alles selber machen. Ist doch kein Problem. Warum will Gott mich, dass ich an seinem Reich mitbaue? Wir haben gerade gelesen, Gott hat jeden Menschen erschaffen, sich viel Mühe damit gemacht, wie er dich schaffen soll, dich formen soll, wie du aussehen sollst, was du kannst. Und Gott möchte zusammen mit dir den Plan erfüllen, den er mit dir vorhat. Gott hat eine Sehnsucht nach dir, diesen Plan mit dir zu erfüllen. Im Zeltlager wurden den Kindern aufgrund dessen, dass sie Schulden bei der Küche angehäuft haben, sie konnten ihr Essen nicht bezahlen, wurden ihnen die Dinge, die sie mit viel Mühe gebaut haben, mit ihrem Talent hergestellt haben, weggenommen, verpfändet. Und was glaubt ihr, was war da los? War da gute Stimmung? Haben die Kinder gesagt, das ist mir egal, ich habe jetzt da eine Woche an diesem Teil dran geschraubt, es wird mir weggenommen, ist mir egal, interessiert mich nicht. Natürlich nicht, es gab einen Riesenaufstand und es war schlechte Stimmung, hat man auch daran gemerkt, dass das Singen an dem Abend so ein bisschen leiser war wie sonst. Und ich habe den Kindern gesagt, ist euch das egal, dass euch die Sachen weggenommen wurden? Natürlich nicht. Gott ist das auch nicht egal, was mit dir passiert. Ja, wenn wir in der Schrift heißt es, dass wir verloren sind. Und Gott hat sich viel Mühe gemacht, dich zu schaffen. Gott ist nicht egal, was mit deinem Leben passiert. Gott hat eine Sehnsucht danach, dass du in deinem Leben das erreichst, was er mit dir vorhat. Gott muss Moses dazu überreden, dass er das Volk aus Ägypten rausführt. Okay, das ist schon interessant, dass Gott den Moses überreden muss. Der sagt, oh, ich will das nicht. Gott kann sagen, ja, gut, ist egal, dann mache ich das halt selber. Dann nehme ich mir halt jemand anderes. Nein, Gott hat diesen Wunsch, diese Sehnsucht, dass er den Plan, den er mit dir vorhat, auch erreicht. Und wenn wir unser Leben vielleicht so führen wie Cristiano Ronaldo und Lionel Messi in der Basketballmannschaft, dann fehlt uns vielleicht ein bisschen so der Spaß und die Freude daran. Aber wenn du den Platz in deinem Leben und deinen Plan, den Gott mit dir vorhat, erfüllst, dann verspricht Gott, er wird dir Freude schenken. Matthäus 6, 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Matthäus 19, Vers 29. Und jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Väter, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen und das ewige Leben erhalten. Und diese Erfahrung konnte ich auf dem Zeltlager machen. wenn Kinder gekommen sind und haben gesagt, ich habe hier am bunten Abend zum ersten Mal auf der Bühne gestanden und vor anderen was vorgetragen und das hat mir Spaß gemacht, dann ist das für mich so ein Moment, wo, wenn er auch nur klein ist, wo man Reich Gottes erlebt. Und wir werden auch nachher noch einen Zeugnisteil haben, wo wir berichten können, wo wir das erleben, dass Gott uns segnet, indem, wenn wir uns für sein Reich einsetzen. Und wir werden gleich das Abendmahl feiern. Und wir werden sehen, das Abendmahl ist ein Ausdruck dafür, dass Gott Sehnsucht nach dir hat, mit dir Gemeinschaft zu haben. Gott hat Sehnsucht danach, dein Leben mit dir zu gestalten. Lukas 22, Vers 14. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Da nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Da nahm er Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und gleich, wenn wir das Abendmahl feiern, kannst du dich daran erinnern. Vielleicht sagst du, ich bin Gott egal, Gott hat kein Interesse an mir. Aber Gott hat alles für dich gegeben und Gott sehnt sich danach, mit dir Gemeinschaft zu haben und dein Leben mit dir zu führen. Und wir werden das mal gleich feiern und danach wird es noch Zeit für Zeugnis geben.